Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nebenwerte im Gespräch. Mein Name ist Carsten Müller und in diesem Podcast lade ich ja regelmäßig Unternehmensvertreter ein, um mit ihnen über ihre Geschäftsmodelle, Strategien und Perspektiven zu sprechen. Mein heutiger Gast kommt von einem Unternehmen, das seit Jahren mit im Zentrum der Energiewende agiert, als Projektentwickler, Systemintegrator und international tätiger Spezialist für Wind- und Solarenergie, aber auch immer mehr über Batterie- und Wasserstoffprojekte verfügt. Heute geht es um die ABO Energy GmbH und Co. KG auf Aktien. In den vergangenen Wochen und Monaten hat sich bei ABO Energy dabei einiges getan. Neue Zuschläge in Deutschland, mehrere Solarparks erfolgreich ans Netz gebracht. Das erste Wasserstoffprojekt wurde fertiggestellt und es gab zwei große strategische Schritte. Einmal der Rückzug aus Griechenland und nun auch der Verkauf der finnischen Pipeline an Fortum. Über die operative Entwicklung, das erste Halbjahr, die Kapitalmarktthemen generell und natürlich den strategischen Fokus spreche ich heute mit Alexander Kofka von ABO Energy. Herzlich willkommen.
Hallo, schönen guten Tag.
Ja, Herr Kofka, für unsere Hörerinnen und Hörer, die ABO Energy noch nicht so gut können, wie ist denn eigentlich Ihr Geschäftsmodell strukturiert?
Ja, wir sind ein klassischer Projektentwickler, sagen wir manchmal auch Pure Play. Das unterscheidet uns von vielen unserer Wettbewerber. Also wir machen tatsächlich den riskanten und auch besonders attraktiven Teil der Wertschöpfung, nämlich die Projektentwicklung und die Projekterrichtung. Was wir nicht machen, ist die Projekte im Anschluss in den eigenen Besitz zu nehmen und zu betreiben. Also wir sind kein Betreiber von erneuerbaren Energieprojekten, sondern ein Entwickler und Errichter.
Okay, ich hatte es schon in der Anmoderation gesagt, es hat sich in den letzten Wochen und Monaten ganz viel bei Ihnen getan und das wollen wir mal so Stück für Stück ein bisschen abarbeiten, damit unsere Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich auch mal verstehen, was sich denn da jetzt gerade bei Ihnen vielleicht dreht oder weiterentwickelt. Kommen wir mal als Anfang dazu. Im Mai haben Sie bei der Ausschreibung der Bundesnetzagentur erneut Windprojekte über 80 Megawatt durchbekommen. Ein beachtlicher Erfolg. Welche Bedeutung haben denn diese Zuschläge für Ihre Pipeline und Ergebnisentwicklung?
Ja, das sind ganz wichtige Erfolge für uns, wie Sie richtig sagen. Wobei das jetzt nichts Ungewöhnliches ist. Ich glaube, es ist ungefähr die 15. Ausschreibung in Folge. Also jedes Jahr finden ja so 3 bis 4 Ausschreibungen je Technologie statt. Also für Wind, für Solar, für andere Technologien auch, aber Wind und Solar sind diese Tarifausschreibungen in Deutschland für uns besonders wichtig. Und da zeichnen wir uns durch große Kontinuität aus. Das heißt, wir sind eigentlich bei jeder Ausschreibung, bringen wir Projekte durch, sichern für Projekte Tarife. Und uns ist es dann auch tatsächlich lieber, gewissermaßen in jeder Ausschreibung mit ein paar Projekten dabei zu sein, als jetzt auf einen Schlag irgendwie viele 100 Megawatt Tarife zu bekommen. Weil mit dem Erlangen der Tarifen tickt dann auch die Uhr. Also die Projekte, die dann sich einen Tarif gesichert haben, die müssen dann je nach Technologie und genauer Ausgestaltung zwischen 2 und 3 Jahre haben die dann noch Zeit, um dann tatsächlich auch ans Netz zu gehen. Und das kann durchaus anspruchsvoll sein. Also wenn gewissermaßen in dem Projekt noch nicht alles komplett fertig ist, quasi planerisch, und sie auch noch nicht mit einem Anlagenhersteller, mit Turbinenhersteller, sagen wir Vestas, Enercon, Nordex, Siemens Gamesa, gesprochen haben und sichergestellt haben, dass die auch rechtzeitig die Turbinen liefern können, dann kann der Zeitplan schon eng sein. Und unsere Kapazitäten müssen wir natürlich auch gut planen. Wir schauen also, dass wir unsere Projekte recht gleichmäßig in dieses letzte Stadium der Entwicklung bringen. Damit beginnt dann die Errichtung. Also wenn wir den Tarifzuschlag bekommen haben, ist für uns dann eigentlich die Entwicklungsphase abgeschlossen. Dann geht's in die Errichtungsphase. Dann wird's auch noch mal ein bisschen teurer, weil eben dann die Anlagen angezahlt werden müssen. Das heißt, dann müssen wir auch gucken, dass wir die Projektfinanzierung reinbekommen. Dann wird's also richtig spannend. Und quasi tendenziell sieht man jetzt seit 2 Jahren, dass die Zahl der Projekte, die wir genehmigt bekommen und für die wir dann auch Tarife bekommen in Deutschland, dass das exponentiell gewachsen ist, gestiegen ist. Also wir hatten jetzt im Jahr 2024, haben wir die Zahl der Genehmigungen im Vergleich zum Durchschnitt der vorherigen 3 Jahre um 200% gesteigert und jetzt im ersten Halbjahr 2025 nochmal eine deutliche Steigerung im Vergleich zu 2024. Und das sind jetzt die Genehmigungszahlen, aber das setzt sich dann 1:1 auch bei den Tarifzuschlägen durch, halt mit einem kleinen Zeitversatz, weil alle Projekte, für die wir in Deutschland Genehmigungen bekommen, alle Windprojekte, für die haben wir bislang auch uns Tarife sichern können. Und dieses starke unternehmerische Wachstum, das wir aktuell sehen, das ist im Wesentlichen von diesem Markthochlauf Windkraft in Deutschland getrieben. Und das ist der größte Treiber aktuell für unsere sehr positive Unternehmensentwicklung. Also nochmal quasi ganz kurz auf Ihre Ausgangsfrage eingehend, welche Bedeutung das für uns hat. Das hat eine sehr große Bedeutung und das Wachstum in Deutschland ist gewissermaßen das Fundament dafür, dass wir weiterhin deutlich wachsende Unternehmensgewinne sehen für dieses Jahr und auch für die nächsten Jahre.
Aber dann nochmal zur Einordnung, diese 80 Megawatt, ist das dann so eher so ein Durchschnittswert oder wie kann man sich das von den Größenordnungen her vorstellen?
Ja, das ist, also wie gesagt, es wächst bei uns stetig, also tendenziell. Das heißt jetzt nicht, dass wir uns gewissermaßen von Ausschreibung zu Ausschreibungsrunde immer weiter steigern. Aber das ist ein sehr guter Wert, ein hoher Wert. Erwarten wir jetzt aber, haben wir in der Vergangenheit auch schon in der Größenordnung quasi Zuschläge erhalten, jetzt im vergangenen Jahr, und erwarten wir für die Zukunft auch. Vielleicht sogar noch eher mit leicht steigender Tendenz für die nächsten Ausschreibungen. Was jetzt nicht heißt, dass sie in jeder Ausschreibung es dann immer weiter nach oben geht, aber tendenziell weiter wachsend, weil das Volumen der genehmigten Projekte ja auch weiter gewachsen ist. Und wie gesagt, die genehmigten Projekte bei der Windkraft, die gehen dann mit einigen Monaten Verzögerung dann in die Ausschreibungen und in der Regel erhalten wir auch Zuschläge, wobei die Ausschreibungen ja durchaus in einem Wettbewerb sind. Das heißt, seit einiger Zeit sehen wir ja auch bei der Windkraft in Deutschland, dass mehr Projekte sich um Tarife bewerben, als am Ende Zuschlag werden. Das heißt, da muss man sich auch durchsetzen mit wettbewerbsfähigen Preisen, um dahin Zuschlag zu bekommen. Aber das gelingt uns bisher sehr gut und ich bin zuversichtlich, dass das auch weiter so sein wird.
Jetzt hatten wir über Wind gesprochen. Kommen wir mal zum Thema Solar. Sie hatten ja parallel dazu sowohl in Bruchweiler als auch Treuenbrietzen 2 größere Solarparks jetzt ans Netz bringen können. Wie entwickelt sich denn das Solargeschäft in Relation zum Windbereich?
Solar ist in Deutschland, da sind die Tarifausschreibungen nicht ganz so bedeutsam wie beim Wind. Also beim Wind ist es so, dass wir alle Projekte nur errichten können in Deutschland, wenn wir vorher bei einer Tarifausschreibung eine EEG, Erneuerbaren Energiegesetzvergütung, uns gesichert haben. Beim Solar ist es so, dass für größere Projekte in Deutschland sind sowieso dann PPA-Projekte. PPA steht für Power Purchase Agreements. Das heißt, das sind Stromlieferverträge, die man entweder mit Versorgungsunternehmen oder mit großen Stromverbrauchern abschließt, die dann gewissermaßen sich den Strom aus der erneuerbaren Energieanlage über mehrere Jahre sichern. Und das ist dann die finanzielle Grundlage für uns, um eine Projektfinanzierung abzuschließen und um auch Investoren zu finden für die Projekte. Also von daher ist der Solarmarkt gewissermaßen oder die Solarenergie ein bisschen marktwirtschaftlicher unterwegs. Da läuft es aktuell von Markt zu Markt, muss man unterschiedlich gucken. Also in Spanien zum Beispiel haben wir eine ganze Zeit lang, war Solar für uns unheimlich stark. Da ist der Solarmarkt aktuell gewissermaßen in der Talsohle. Also da setzen wir aktuell keine Solarprojekte mehr durch. Weil wir dort so eine Art Marktsättigung zumindest vorübergehend haben. Das heißt, da ist in den letzten Jahren sind so viele Solarprojekte in Spanien ans Netz gegangen, dass zu den Mittagsstunden die Strompreise in Spanien jetzt quasi grundsätzlich so niedrig sind, dass neue Solarparks sich dort nicht mehr refinanzieren lassen, jedenfalls im Moment. Das ist ein vorübergehende Phase quasi, bis so viele Batterien ans Netz gegangen sind, um das aufzunehmen, diesen Strom. Ja, also Angebot und Nachfrage sind in den Mittagsstunden in Spanien nicht mehr im Gleichgewicht. Da wird mehr Strom produziert, quasi strukturell dauernd, als nachgefragt wird. Das wird sich ausgleichen, aber das braucht ein bisschen Zeit. In Deutschland sind wir so weit noch nicht, aber wir sehen auch so eine gewisse Tendenz, dass das Solar auch zu einer vorübergehenden Sättigung kommen könnte. Insofern ist es auch in Deutschland wichtig für den weiteren Hochlauf der Photovoltaik, dass auch hier mehr Speicher ans Netz gehen, Batteriespeicher, um das besser abpuffern zu können. Im Moment können wir aber noch Solarprojekte auch gut umsetzen. Allerdings die Planung neuer Solarprojekte ist bei uns grundsätzlich mit Batterien verbunden. Also wir planen eigentlich weltweit, aber auch schon gar nicht in Deutschland, kein Solarprojekt mehr, ohne auch gleichzeitig eine Batterie schon mitzuplanen, sodass wir da gewissermaßen diesen Veränderungen, die sich da abzeichnen, gut begegnen können und dafür gut gerüstet sind.
Sie hatten es ja schon erwähnt, das Batteriethema. Machen Sie das eigentlich in-house oder kaufen Sie da nur zu und integrieren das dann in Ihre Solarprojekte?
Nein, das machen wir in-house. Also wir haben die ganze Planung, die Auslegung, das machen wir. Wir haben ein Fachteam, das sich mit der Batterietechnologie sehr gut auskennt. Und ja, das zeichnet uns gewissermaßen grundsätzlich aus. Wir sind, wenn man jetzt unsere Personalstärke anschaut, durchaus größer als andere Firmen, die in ähnlichem Umfang Projekte entwickeln wie wir. Aber wir machen eben das meiste in-house und vergeben viel, viel weniger nach außen als andere das tun. Da sehen wir auch durchaus einen Wettbewerbsvorteil, weil wir dann gerade in Phasen, in denen der Markt heiß läuft und sehr viele Projekte in kurzer Zeit umgesetzt werden müssen, nicht das Risiko haben, dann die Fachleute nicht finden zu können. Wir haben sie eben im Haus und sind damit an der Stelle schlagkräftiger.
Und noch sozusagen als vierte, vielleicht zukünftig große Säule, Wasserstoff. Sie haben jetzt hier ein erstes Pilotprojekt in Hessen realisiert mit Windkraft, Elektrolyseur und einer Tankstelle. Was genau wurde denn da realisiert und ist das auch der Auftakt vielleicht für ein größeres Engagement im Wasserstoffsektor?
Ja, also vielleicht zunächst zur Frage, was da genau realisiert worden ist. Es ist technologisch und energiewirtschaftlich ein sehr spannendes, großartiges Projekt, wie ich finde. Ja. Wir haben im Umfeld einen Windpark mit zwei Anlagen errichtet und wir haben jetzt gewissermaßen im räumlichen Umfeld dieses Windparks einen Elektrolyseur aufgestellt und eine Wasserstofftankstelle. Direkt an der Autobahn und im Umfeld eines Logistikcenters. Die Tankstelle ist darauf ausgerichtet, den Wasserstoff an LKW zu betanken, eben vor allen Dingen auch mit Blick auf dieses Logistikzentrum und aber auch wegen der Autobahn. Das ist technologisch gewissermaßen ein bisschen anders. Also PKW können nicht ohne weiteres, sie brauchen den Wasserstoff mit einem anderen Druck. Deswegen sind die Tankstellen da nicht so kompatibel. Wir haben jetzt erstmal nur eine Tankstelle für LKW. Das Ganze ist ein Pilotprojekt. Das heißt, das ist wirtschaftlich nur möglich, weil es mit einem kleineren zweistelligen Millionenbetrag durchs Bundesverkehrsministerium gefördert worden ist. Das ist jetzt hier so, wie das ist. Ist das noch kein Geschäftsmodell? Das funktioniert so nicht. Das ist technologisch sehr spannend und wir lernen dabei unheimlich viel. Aber ohne öffentliche Zuschüsse lassen sich solche Projekte im Moment nicht umsetzen. Das liegt einfach daran, dass die Gestehungskosten für grünen Wasserstoff noch zu hoch sind, sodass der nicht wettbewerbsfähig wäre ohne diese Bezuschussung. Und klar, die öffentliche Hand kann jetzt nicht im großen Stil solche Projekte umsetzen. Da muss sich quasi der Markt noch verändern. Ich glaube, der Haupttreiber dabei werden am Ende die CO2-Preise sein. Also um grünen Wasserstoff wettbewerbsfähig zu machen, müssen aus meiner Sicht vor allen Dingen die CO2-Preise noch deutlich steigen. Das ist aber Zukunftsmusik. Also für die nächsten Jahre sehen wir nicht, dass wir in großem Stil solche Projekte umsetzen werden in Deutschland. Wasserstoff ist für uns eher ein internationales Thema. Also wir haben in verschiedenen Ländern, zum Beispiel in Kanada, aber auch in Finnland, in Argentinien, in Südafrika, sehr große erneuerbare Energieprojekte, die sich dafür eignen würden, im großindustriellen Stil Wasserstoff zu produzieren und diesen Wasserstoff in der Regel dann in Form von Derivaten, meistens Ammoniak oder in unseren Planungen überwiegend Ammoniak, also den Wasserstoff dann noch in Ammoniak umzuwandeln und dann zu exportieren, zum Beispiel auch nach Deutschland oder in andere europäische Länder. In Tunesien haben wir auch solche Projekte. Das hat dann den Vorteil, dass Tunesien mit Europa sogar über Leitungen verbunden ist, über Gasleitungen, die dann auch für grünen Wasserstoff umgerüstet werden können, sodass der Import nach Europa nochmal deutlich erleichtert. Wenn Sie das von Südafrika oder von Kanada importieren wollen, dann brauchen Sie eben Frachtschiffe. Ist nochmal ein deutlich größerer Aufwand und natürlich auch ein Kostenfaktor. Aber wenn Sie sagen, welche Dimension oder welche Bedeutung hat Wasserstoff für unser Geschäftsmodell, dann ist es Zukunftsmusik, spielt auch aktuell in unseren ganzen Prognosen, was die Gewinnentwicklung für die nächsten 5 Jahre angeht, hat keine Bedeutung. Wir machen das auch gewissermaßen mit einem kleinen Team, mit niedrigen Kosten. Wir wollen dabei sein, wenn der Wasserstoffhochlauf quasi tatsächlich gelingt. Aber wir sehen ja, dass sich das ganze Thema deutlich verzögert. Das ist ein bisschen das Henne-Ei-Problem. Es sind zwar viele da, die sagen, sie hätten gerne grünen Wasserstoff, aber sie committen sich aktuell noch nicht. Also die Abnehmer des grünen Wasserstoffs sind jetzt noch nicht bereit, Verträge abzuschließen und sich zu verpflichten, Wasserstoff zu Preisen zu beziehen, die quasi uns oder dem Besitzer der Projekte dann schon erlauben würden, klar zu kalkulieren und diese Projekte jetzt auch zu errichten, sodass ein bisschen alle warten gewissermaßen, wer den ersten Schritt tut. Die Entwickler, die Betreiber gehen jetzt nicht ins Risiko und errichten diese Anlagen, bevor sie nicht klare Zusagen von den Abnehmern haben. Und da bewegt sich im Moment keiner so richtig, weil grüner Wasserstoff eben aktuell noch zu teuer ist. Das ist das, was ich auch schon gerade erwähnte, letztlich mit den CO2-Preisen, die da weiter steigen müssten, um dann grünen Wasserstoff quasi wettbewerbsfähig zu machen. Am Ende muss da die Politik die entsprechenden Rahmenbedingungen setzen, damit das funktioniert. Wir sind dafür gut gerüstet. Falls es so kommt, sind wir dabei. Falls es nicht so kommt, würde quasi unser bestehendes Geschäftsmodell weiterhin sehr gut funktionieren. Wir sehen das quasi als Option oder als Möglichkeit für die Zukunft, sind aber davon nicht abhängig.
Okay. Sie hatten vorhin schon mal Finnland erwähnt. Vor wenigen Tagen hatten Sie jetzt den Verkauf Ihrer finnischen Projektpipeline an Fortum bekannt gegeben. Ein paar Wochen vorher hatten Sie auch schon den Rückzug aus Griechenland angekündigt. Jetzt mal ganz global gefragt, was sind denn da die strategischen Überlegungen dahinter? Ist das jetzt eine bewusste Konzentration jetzt nur noch auf wenige Kernregionen oder was steckt dahinter?
Ja, wir haben ja eingangs davon gesprochen, wie gut die Geschäfte gerade in einem Kernmarkt wie Deutschland, also Deutschland war schon immer mit Abstand unser größter Markt. Auch in Zeiten, in denen Deutschland schwieriger war als aktuell. Aber im Moment gibt es unglaublich viele Geschäftsmöglichkeiten für uns in Deutschland und sehr, sehr viel zu tun. Und das bündelt viele Ressourcen, sowohl finanzieller wie auch personeller Art. Und dann gucken wir in dem Zusammenhang natürlich, was ist in anderen Ländern und sind da möglicherweise Mittel gebunden, die wir aktuell in Deutschland, aber auch in Frankreich, in Polen, in Märkten, wo wo wir gerade sehr, sehr gute Perspektiven für uns sehen, effizienter nutzen können. Also hier geht es letztlich darum, wo wir unsere Ressourcen am besten einsetzen können. Und die zwei Märkte, die Sie jetzt erwähnt haben, aus denen wir uns entweder ganz zurückziehen oder zurückgezogen haben, jetzt zum Halbjahr ja schon in Griechenland. Griechenland haben wir tatsächlich komplett unsere griechische Tochtergesellschaft verkauft. Da sind wir jetzt quasi ganz draußen. Der Käufer hat auch alle unsere Mitarbeiter übernommen. Da hat sich regulatorisch die Situation für uns verschlechtert. Also im aktuellen Umfeld haben wir als mittelständischer europäischer Projektentwickler es sehr schwer, für unsere Projekte in Griechenland Netzanschlüsse zu bekommen. Der Käufer ist ja quasi ein griechischer großer Energieversorger. Der hat da einen anderen Zugang auch zur Politik, und insofern sind die Projekte in dessen Händen jetzt sehr viel besser umzusetzen und haben eine größere Erfolgsaussicht, wovon wir dann wiederum profitieren, weil wir weiter Earn-out-Zahlungen bekommen. Also sofern die Projekte in den nächsten Jahren umgesetzt werden, die wir jetzt verkauft haben in Griechenland, sind wir am unternehmerischen Erfolg weiter beteiligt. Und die Chancen, dass das gelingt, sind eben durch den Besitzerwechsel gewachsen, weil wir mit unserer Marktposition es in Griechenland jetzt schwer gehabt hätten. Also da hat sich regulatorisch einfach was verändert, sodass wir dann die Konsequenz gezogen haben und uns aus Griechenland verabschiedet haben. In Finnland ist die Situation ein bisschen anders. Da gibt es keine regulatorische Veränderung, sondern da hat sich das Marktumfeld verändert. Da ist vor 2 Jahren mit, ich glaube, 15-jähriger Verspätung, aber dann schließlich doch noch ein großes Atomkraftwerk ans Netz gegangen, das den Strommarkt deutlich verändert hat. Zum anderen sind in den letzten Jahren auch sehr viele Windkraftprojekte in Finnland errichtet worden. Da haben wir ja auch ganz schön zu beigetragen, sodass aktuell die Strompreise in Finnland sehr niedrig sind. Und Finnland ist ein reiner PPA-Markt, also rein marktwirtschaftlich organisiert. Wir haben unsere ganzen Projekte, die wir in den letzten Jahren in Finnland umgesetzt haben, die sind alle mit Stromlieferverträgen errichtet worden und nicht mit staatlichen Tarifen. Und im aktuellen Umfeld ist es eben schwer, wegen des niedrigen Strompreisniveaus PPAs zu Strompreisen abzuschließen, die es ermöglichen, jetzt neue Projekte zu errichten. Der Käufer unserer Pipeline in Griechenland in Finnland ziehen wir uns nicht komplett zurück, sondern haben nur den Großteil unserer Pipeline an Fortum verkauft. Fortum ist ein großer finnischer Energieversorger, der auch zum Teil im staatlichen Besitz ist. Die haben wiederum auch andere Möglichkeiten, diese Projekte gewissermaßen zu kalkulieren und zu rechnen und umzusetzen, weil die ja sowieso mit Strom handeln. Also die sind ja Versorger, also ein integrierter Energieversorger. Die müssen nicht wie wir erst ein PPA abschließen, bevor sie ein Projekt quasi errichten können, sondern errichten oder vergrößern ihre Kraftwerkskapazitäten, bauen ihre Kraftwerkskapazitäten ohnehin kontinuierlich aus. Das heißt, ich gehe davon aus, dass die auch unabhängig davon, wie der aktuelle Strompreis in Finnland ist, weitere Windparks errichten werden in den nächsten Jahren, so dass wir auch an der Stelle davon profitieren, weil für jeden Windpark, den wir jetzt verkauft haben, also für jedes Projekt, sobald die in die Umsetzungsphase gehen, erhalten wir da auch entsprechende Earn-out-Zahlungen, so dass wir außerdem über das, was wir jetzt quasi mit dem Verkauf als Erlös erzielen werden für die Projektrechte, auch noch in den nächsten Jahren erhebliche weitere Zahlungen erwarten. Von daher beides sehr gute Geschäfte, die es uns ermöglichen, unsere Ressourcen jetzt in den Märkten zu bündeln, in denen wir besonders gute Geschäftsaussichten haben, wie besonders in Deutschland.
Kommen wir mal gleich weiter zu ein paar Zahlen. Erste Quartal, Umsatz zwar unter dem Vorjahrswert, aber die Projektabwicklung war sehr rege. Sie haben eine Jahresguidance, glaube ich, von eine Gesamtleistung von bis zu 579 Millionen Euro und ein Ergebnis zwischen 29 und 39 Millionen Euro. Stand heute, sozusagen Mitte, Ende Juli, steht die Guidance noch? Sind Sie da optimistisch, das alles zu erreichen?
Ja, genau. Ja, die steht. Die Guidance ist Projektentwicklungsgeschäft ist immer so, es gibt ständig gute und schlechte Nachrichten und deswegen haben wir auch die Guidance eben mit so einer relativ großen Spanne. Also unsere zentrale Kennzahl ist tatsächlich der Nachsteuergewinn, also diese 29 bis 39 Millionen. Wir waren jetzt in den letzten 3 Jahren hatten wir Nachsteuergewinne so zwischen 20 und 25 Millionen. Wenn wir jetzt tatsächlich die 29 Millionen, der untere Rand der aktuellen Guidance, erreichen würden, da sind wir nach wie vor zuversichtlich, dann wäre das also nochmal ein deutlicher Sprung nach oben. Dann wäre das mit Abstand unser bestes Jahresergebnis, das wir bisher erzielt haben. Also schon ambitionierte Prognose, müssen wir schon noch gut für arbeiten und muss auch noch einiges klappen in den nächsten Monaten. Aber ja, wir sind zuversichtlich und die Prognose steht.
In Vorbereitung des Gesprächs habe ich mir natürlich auch die aktuellen Analysten-Kommentare, Research Papers mal durchgelesen. Sie werden jetzt unter anderem von Metzler und First Berlin gecovert. Beide sehen bei Ihnen großes Potenzial, aber auch einige Herausforderungen, zum Beispiel Stichwort Genehmigung, Lieferketten, Zinsen, Finanzierung. Welche dieser Themen haben Sie denn aktuell besonders im Blick?
Ja, das sind alles natürlich Themen für uns. Da kommen auch noch die Netzzugänge dazu. Ich habe das schon für Griechenland angesprochen, wo das dann quasi der Showstopper war, dass wir uns dann zurückgezogen haben aus dem Markt. Auch in Deutschland werden Netzzugänge zunehmend schwieriger zu erlangen. Da haben wir auch unser Geschäftsmodell jetzt ein bisschen drauf eingestellt und den Bau von Umspannwerken und auch den Betrieb von Umspannwerken quasi als neues Geschäftsfeld mit dazu genommen. Die anderen Themen, die Sie genannt haben, mit denen, ja, da gibt's immer, also gerade so Zinsniveau wirkt sich natürlich auch auf unsere Projektmargen aus. Da ging es ja zuletzt eher in die für uns günstigere Richtung, dass die Zinsen wieder etwas gesunken sind. Sie sind natürlich noch nicht so niedrig, wie sie vor einigen Jahren waren. Da hatten wir eine gewisse Zeit lang schon so eine Art Sonderkonjunktur durch die extrem niedrigen Zinsen. Aber wir sind nie davon ausgegangen, dass das quasi der Dauerzustand oder der Normalzustand sein würde. Am Ende kommen wir damit durchaus unterschiedlichen Niveaus gut zurecht, weil das sind ein bisschen, also es gleicht sich immer etwas aus. Wir haben ja schon davon gesprochen, dass wir die wirtschaftliche Grundlage für unsere Projekte über Tarifausschreibungen, also in unserem wichtigsten Markt Deutschland, in der wichtigsten Technologie Windkraft, sind ja Tarifausschreibungen gewissermaßen das Mittel der Wahl, um die Projekte wirtschaftlich zu ermöglichen. Und bei den Tarifausschreibungen geben ja quasi die verschiedenen Projektentwickler, also wir und unsere vielen Wettbewerber, geben ja quasi Gebote ab, zu welchem Preis je Kilowattstunde sie den Strom produzieren können für die nächsten 20 Jahre. Und wenn jetzt zum Beispiel die Zinsen deutlich steigen würden oder Anlagenpreise deutlich steigen würden, wie wir das in der Vergangenheit eben auch gesehen haben, dann verteuert sich quasi das, was wir an Gestehungskosten haben für den Windstrom, und dann schlägt sich das bei den Tarifausschreibungen entsprechend nieder, so dass wir eigentlich immer nur in diesen Übergangsphasen, also wenn wir jetzt zum Beispiel schon einen Tarif eingeloggt haben und dann plötzlich das Zinsniveau sich verändert oder die Anlagenpreise sich verändern und wir die gewissermaßen das aktuelle Marktniveau oder das gerade jüngst vergangene Marktniveau noch nicht eingeloggt haben, dann haben wir dort ein Preisrisiko. Ansonsten, wenn wir unsere Projekte frühzeitig kalkulieren können und dann mit dem Gebot in die Ausschreibung gehen, haben wir an der Stelle eigentlich kein echtes Risiko. Risiko wäre nur, wenn alle anderen es günstiger könnten als wir und wir bei den Ausschreibungen gewissermaßen mit unserem Gebot uns nicht durchsetzen würden. Aber das ist dann natürlich unsere Aufgabe, effizient zu arbeiten und die Projekte mindestens so günstig umzusetzen wie unsere Wettbewerber, am besten sogar noch ein bisschen günstiger.
Bleiben wir nochmal beim Stichwort Finanzierung und Zinsen. Sie hatten im letzten Jahr Ihre erste börsennotierte Unternehmensanleihe begeben mit einem Coupon von 7,75%. Nach einem sehr starken Start war sie ja im Zuge des allgemeinen Marktumfeldes etwas unter Druck geraten, steht heute aber wieder so gut kurstechnisch gesehen da wie zum Anfang. Bis zum Laufzeitende 2029 ist es zwar noch etwas hin, aber dennoch die Frage, wie schauen Sie denn als ABO Energy auf die Entwicklung im Bond und ergeben sich daraus vielleicht auch Implikationen, dass Sie solche Instrumente auch in Zukunft nutzen wollen, vor allen Dingen natürlich börsennotierte Instrumente? Und wie wichtig ist denn dieser Bond generell für Ihre Außendarstellung, zum Beispiel mit Blick auf Banken oder Geschäftspartner?
Ja, der erste börsennotierte Bond hat sicherlich die Sichtbarkeit von ABO Energy am Kapitalmarkt nochmal verbessert. Das ist ein angenehmer Nebeneffekt. Die wichtigste Funktion des Bonds ist allerdings, dass er eine Säule unserer Unternehmensfinanzierung ist. Eine von mehreren Säulen. Wir arbeiten mit den unternehmensfinanzierenden Banken zusammen. Da haben wir ein ganzes Konsortium aus Banken. Da sind wir auch gerade dabei, die Konditionen neu zu verhandeln. Für die Banken wiederum ist dieser Bond attraktiv, weil das eine Nachranganleihe ist. Deswegen ist sie mit 7,75% auch sehr hoch verzinst. Tut uns auch durchaus weh. Ist schon ein stattlicher Zinssatz. Das geht natürlich auch in die Kosten ein. Auch ganz interessant, wenn man unsere GUV der Jahre 2024 und 2023 vergleicht, dann sieht man, dass wir vom EBIT im Jahr 2024 sogar noch besser waren als im Jahr 2023, beim Nachsteuergewinn dann aber etwas schlechter. Und damit haben eben die höheren Finanzierungskosten, also insbesondere dieser doch recht teure Bond, auch zu tun. Das zeigt schon, der ist jetzt mehr mit 80 Millionen Volumen, das ist für uns schon ziemlich viel, auch zu diesem hohen Zinssatz. Das ist jetzt kein Instrument, das wir immer weiter quasi ausdehnen können. Aber er hilft uns eben auch, unsere Linien bei den Banken nochmal zu vergrößern. Weil klar, aus Sicht der Banken vergrößert so ein nachrangiger Bond ja letztlich die Haftungsmasse. Also macht uns als Gläubiger gegenüber den Banken noch sicherer, erhöht die Sicherheit für die unternehmensfinanzierenden Banken. Die sind dann also bereit, uns im Zweifel noch etwas mehr Geld zu guten, günstigeren Konditionen als diesen 7,75% zur Verfügung zu stellen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Das ist ein wichtiges Instrument unserer Unternehmensfinanzierung, aber keines, das wir jetzt sehr weit noch ausbauen wollen. Vor diesem börsennotierten Bond hatten wir 2 Jahre vorher schon mal einen weiteren im Volumen von ungefähr 45 Millionen Euro emittiert, eben nicht börsennotiert, ist aber auch nachrangig, deutlich niedriger verzinst. Den haben wir quasi in der Niedrigzinsphase zum sehr günstigen Zeitpunkt für uns an den Mann gebracht. Der läuft auch noch eine ganze Weile. Zur Hälfte wird der nach 9 Jahren getilgt und zur anderen Hälfte nach 10 Jahren, also ab Emissionsdatum. Also da haben wir auch noch von dem Geld, mit dem Geld können wir auch noch eine ganze Weile arbeiten. Wenn dann diese beiden Nachrang-Anleihen quasi fällig werden, dann wird das sicherlich, spätestens dann werden wir sicherlich nach Möglichkeiten der Refinanzierung gucken. Und ich glaube auch, dass wir früher oder später dann mal wieder eine Anleihe auflegen werden. Aber möglicherweise erst quasi mit Fälligkeit der laufenden Anleihen oder kurz davor.
Okay. Wechseln wir mal ein bisschen die Perspektive, nämlich am Kapitalmarkt, denn Sie sind ja natürlich auch börsennotiert als Aktie. Und die Aktie hat ja leider ein deutlich schwächeres Bild in den letzten Quartalen abgeliefert, liegt momentan um die 42 Euro. Weit weg von den alten Höchstständen, die damals um die 95 Euro waren. Dann kann man das sicherlich mit der allgemeinen Marktlage erklären, die es ja in den letzten Jahren nicht ganz so gut mit Wind- und Solaraktien gemeint hat. Aber sie bekommen jetzt aktuell starken Rückenwind von Analysten. Ich hatte das vorhin schon mal erwähnt, die hier einen deutlichen Abschlag zum fairen Wert sehen und auch mit Kurszielen zwischen 91 und 97 Euro arbeiten. Wie beurteilen Sie denn die Bewertung? Fühlen Sie sich vom Markt richtig verstanden?
Ja, also wir teilen hier die Perspektive der Analysten. Wir denken auch, dass unsere Aktie aktuell niedrig bewertet ist. Der Markt hat insgesamt so zu Beginn des Ukraine-Kriegs mit der starken Energiekrise, die wir damals hatten, erneuerbare Energien sehr, sehr hoch bewertet. damals waren wir ja gewissermaßen auch schon vom Kurs in der Region, wo uns die Analysten sehen. Damals ging es sehr steil und plötzlich nach oben. Das war wahrscheinlich auch eine etwas überschießende Reaktion des Aktienmarktes. Ich würde aber sagen, oder ich habe den Eindruck, dass wir langsam gewissermaßen von unserem Unternehmen da reinwachsen, dass wir die Bewertung, die wir schon mal hatten, perspektivisch dann auch verdienen werden. Insofern finde ich die Einschätzung der Analysten realistisch. Glaube, dass wir tatsächlich in so ein Niveau reinwachsen können. Hat natürlich auch damit zu tun, was wir für die nächsten Jahre für Gewinne prognostizieren. Für das laufende Jahr haben Sie ja schon angesprochen, 29 bis 39 Millionen. Das wäre ja schon eine deutliche Steigerung quasi zu den Ergebnissen der Vorjahren. Und wir sehen ja viel Potenzial, um das noch weiter zu steigern. Wir glauben ja, dass wir ab 2027, 2028 in Regionen von 50 Millionen Nachsteuergewinn sein können. Durchaus mit weiteren Wachstum auch noch in der Zeit danach. Natürlich, je weiter man nach vorne guckt, umso größer ist die Unsicherheit, mit der solche Prognosen oder Erwartungen, Planungen verbunden sind. Für die nächsten 3-4 Jahre haben wir eine hohe Visibilität, was unsere Ertragserwartung angeht, weil da kommt die Ertragserwartung aus Projekten, an denen wir schon heute arbeiten. Das sind insgesamt 1000 Projekte, an denen wir weltweit arbeiten, auf 4 Kontinenten. Und für alle diese Projekte haben wir ja Zeitplanungen hinterlegt. Also haben eine klare Planung, wann diese Projekte umsetzbar sind. Umsetzbar heißt zum einen, dass wir sie dann selbst errichten können, aber auch, dass sie quasi so ein Stadium haben, in dem sie verkaufbar sind. Und von daher, und da nehmen wir natürlich Sicherheitsabschläge vor. Wir gehen nicht davon aus, dass wir unsere komplette Pipeline, alle Projekte, die reif werden, dann auch gleich gut verkaufen können, sondern da haben wir realistische Erwartungen. Traditionell gehen wir eher konservativ vor. Also wenn Sie historisch gucken, was wir so für Prognosen am Markt hatten und wie wir dann tatsächlich performt haben, dann sieht man, dass wir häufiger die Erwartungen oder unsere eigenen Prognosen übertroffen und eher seltener unterschritten haben. Beides ist beim Projektgeschäft immer möglich, weil es mit Unsicherheiten behaftet ist. Was ich damit nur sagen will, ist, wir sind tendenziell konservativ in unserem Blick und neigen jetzt nicht zum Größenwahn, sondern haben realistische Einschätzung. Insofern gehen wir davon aus, dass wir den Gewinn in den nächsten Jahren deutlich weiter werden steigern können. Und die Analysten sehen das ähnlich, also die trauen uns das auch zu. Und insofern sind deren Kursziele gerechtfertigt. Und ich glaube auch tatsächlich, dass wir sie erreichen werden, sofern wir weiter uns so gut entwickeln, wie wir es bisher getan haben. Was natürlich nie selbstverständlich ist, aber ja, wir arbeiten dran.
Das ist auch ein schönes Schlusswort. Herr Kofka, herzlichen Dank für das Gespräch, für die Einblicke, die Sie uns in ABO Energy gegeben haben. Natürlich auch für Sie viel Glück bei der Umsetzung Ihrer weiteren Pläne und Strategien. Ja, und wer sich weiter informieren möchte, der findet alles Aktuelle natürlich auch auf der Webseite von ABO Energy. Und das war's dann auch von mir, von Nebenwerte im Gespräch. Danke fürs Zuhören und wenn Sie natürlich keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie doch einfach meinen Podcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.